Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und darf Sie heute zur Folge März, ist schon ein bisschen früh, also Mitte Februar, aber wir haben jetzt schon die Märzfolge, die wir jetzt schon aufnehmen, Stand 21.02. Warum ich das jetzt betone, das kommt gleich noch bei unserem steuerpolitischen Teil. Und wir haben eine ziemlich große Palette an Themen mitgebracht, die ich auch wieder nicht alleine vorstellen muss oder darf. Ich habe drei Gäste mit am Start und zwar fangen wir links von mir an. Das ist die Nathalie Sieb, unsere Steuerberaterin aus Frankfurt. Schön, dass du da bist, Nathalie.
Vielen Dank, Philipp. Hallo.
Dann geht's zu meiner Rechten, die Nastassja Sauerhammer, das erste Mal dabei aus München, auch Steuerberaterin an unserem Standort in München. Schön, dass du da bist.
Hi Philipp, schön, dass ich da sein kann.
Sehr schön. Und die Runde komplettiert aus Donauwörth, unser Steuerassistent oder Steuerexperte aus München, unser Hannes Höllige.
Servus Philipp, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du auch da bist. Dann springen wir direkt in den steuerpolitischen Teil rein. Ich habe es eben betont, wir haben Stand 21.02. nach dem Blick auf den Kalender. Und zwar tagt jetzt gerade der Vermittlungsausschuss zum Wachstumschancengesetz. Also es zeichnet sich mehr oder weniger ab, dass durch das Haushaltsdebakel von letztem Jahr hier einiges gestrichen wurde oder wird, sagen wir mal. Das hat sich vorher auf Entlastung von knapp 10 Milliarden Euro, oder so wurde es zumindest betitelt. Jetzt wird es vermutlich auf insgesamt 3 Milliarden Euro Entlastung dann zusammengestrichen. Aktuell wird es auch noch blockiert von CDU, CSU, weil die an der Agrardieselsubvention festhalten, dass die nicht gestrichen werden soll. Und ja, es bleibt spannend, ob sich da heute im Laufe des Tages dann eine Einigung erzielen lässt, ob dann das Wachstumschancengesetz endlich auf den Weg kommt. Deshalb würde ich das Thema dann auch in unsere April-Folge für 2024 dann verschieben, wenn wir dann hoffentlich Klarheit haben. Bis dahin werden sich wahrscheinlich auch noch weitere steuerpolitische Maßnahmen ergeben. Also Herr Lindner hat jetzt vor ein paar Tagen schon eine Steuerreform vorgeschlagen, beziehungsweise eine Entlastung für Unternehmen. Da wird eventuell noch was kommen. Das heißt, unsere April-Folge wird dann umso spannender und hoffentlich haben wir dann auch endlich mal finale Nachrichten zum Wachstumschancengesetz, dass wir auch hier dann mal einen finalen Stand vorstellen können. Genau, dann das zweite Thema, was wir für die Steuerpolitik vorgesehen hatten, das betrifft das Thema MLI. Die Experten unter uns wissen, dass das das multilaterale Instrument ist. Und hier kam jetzt am 7.2.2024 ein Regierungsentwurf des MLI-Anwendungsgesetzes. Auch wissen die Experten, dass das schon etwas länger her ist. Also das ursprüngliche Gesetz ist bereits zum 1.4.2021 in Kraft getreten. Und jetzt kommt eben dieses Anwendungsgesetz, beziehungsweise das geht jetzt so langsam auf die Ziellinie zu. Und das MLI war eigentlich damals gedacht, dass man relativ simpel und relativ einfach DBAs mit, so war es vorgesehen, mit einem oder zwei Klicks dann entsprechend ändern kann. Deutschland hat sich jetzt hier leider dazu entschieden, ein zeitaufwendiges zweistufiges Modell oder eine Methode zur nationalen Umsetzung zu führen. Das bedeutet, dieser ursprüngliche Gedanke, diese DBAs relativ schnell abändern zu können, das trifft jetzt noch ungefähr auf 14 Staaten zu. Das ist hauptsächlich im europäischen Bereich. Japan ist hier noch zu erwähnen, die noch dazukommen. Aber ja, dieser Grundgedanke, der ist mehr oder weniger verworfen worden, leider. Also das wird nicht ganz so einfach dann wie gedacht oder nicht ganz so zeitsparend wie geplant. Und genau, was hier noch zu erwähnen gilt, also das Gesetzgebungsverfahren ist dann voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Das führt dann dazu, dass die ersten, im Abzugsweg erhobenen Steuern dann zum 1.1.2025 zur Anwendung kommen, beziehungsweise dass hier die Regelungen dann entsprechend ihre Wirkung entfalten, beziehungsweise zum 1.1.2026 bei einzelnen DBAs. Und das bleibt entsprechend zu beobachten. Genau, was hier im gleichen Zuge erwähnt werden kann, das ist auch ein Thema eigentlich vom internationalen Steuerrecht. Hier kam am 15.1.2024 vom BMF noch der Stand der Doppelbesteuerungsabkommen dazu. Das passt hier thematisch ganz gut. Also wer hier Doppelbesteuerungsthemen hat und auch ins Doppelbesteuerungsabkommen mal reinschauen muss, kann sich hier gerne das BMF-Schreiben zu Gemüte führen und hier mal einen Blick reinwerfen, ob denn alles, was man denn dann auch prüft, den aktuellen Stand darstellt. Genau, das wäre unser steuerpolitischer Teil. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt in den nationalen Bereich, bevor wir dann später auch zum internationalen Steuerrecht kommen. Da haben wir ein Gewerbesteuerthema. Dann sehe ich hier das Kürzel NSI. Da hat uns die Nathalie einen ganz schönen Fall mitgebracht.
Genau, und zwar das Finanzgerichtsurteil aus Baden-Württemberg vom 28. März 2023. Hintergrund ist ja, dass gewerblich tätige Personen- und Kapitalgesellschaften grundsätzlich der Gewerbesteuer unterliegen. Soweit sich allerdings solche Gesellschaften auf die Verwaltung ihres eigenen Grundbesitzes beschränken, ist der daraus erwirtschaftete Gewinn durch den Tatbestand der erweiterten Grundstückskürzung nach § 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz in diesem Umfang vollständig von der Gewerbesteuer ausgenommen. Der Sachverhalt stellte sich wie folgt dar. Die Klägerin ist eine GmbH, die eigenes Immobilienvermögen hält und auch verwaltet. Und im betrieblichen Anlagevermögen befinden sich außerdem noch zwei Oldtimer. Die wurden als Wertanlage mit Gewinnerzielungsabsicht angeschafft und mit den Oldtimern wurden bislang keinerlei Erträge erzielt. In ihren Gewerbesteuererklärungen für die Streitjahre beantragte die Klägerin dann die erweiterte Kürzung nach 9 Nummer 1 Satz 2 fortfolgende Gewerbesteuergesetz, die das Finanzamt ablehnte. Das Finanzgericht Baden-Württemberg wies die Klage ab. Die Klägerin erfüllt in den Streitjahren nicht die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung. Sämtliche nicht in 9 Nummer 1 Satz 2 genannte Tätigkeiten sind grundsätzlich kürzungsschädlich. Auf die Entgeltlichkeit bzw. die Unentgeltlichkeit der Tätigkeit kommt es nicht an. Und nach dem dargestellten Normzweck der erweiterten Kürzung wollte der Gesetzgeber nach Auffassung des Senats die Freistellung von der Gewerbesteuer allein bei vermögensverwaltenden Grundstücksunternehmen erreichen, um bei diesem eine rechtsformbedingte Gewerbesteuerpflicht zu vermeiden. Diesem Normzweck entspricht es, nicht andere Tätigkeiten, egal ob unentgeltlich oder entgeltlich, einzubeziehen. Auch wenn das Halten der Oldtimer zum Zwecke der Kapitalanlage entgegen der Auffassung des Beklagten hier mangels typischem Händlerverhalten den gewerblichen Charakter nicht erreichte, ist diese Tätigkeit also vom Normzweck als potenziell schädlich für die erweiterte Kürzung einzuordnen. Nach dem Normzweck ist es auch geboten, eine Doppelbesteuerung mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zu vermeiden. Es erfordert aber nicht unentgeltliche Tätigkeiten, egal welcher Art, von vornherein für die erweiterte Kürzung als unschädlich anzusehen. Gerade das vorliegende Halten der Oldtimer zur Kapitalanlage zeigt, dass hier eine Doppelbesteuerung durch die Grundsteuer gar nicht greifen kann. Die Revision ist zugelassen wegen der grundsätzlichen Bedeutung in dieser Rechtssache.
Das beobachten wir auf jeden Fall weiterhin. Also alle Oldtimer-Sammler oder auch Sammler von anderen Gegenständen. Also ich denke jetzt gerade an meine Whisky-Sammlung daheim. Also wenn da jetzt erweiterte Grundstückskürzung in Anspruch genommen würde und man würde Whiskys natürlich in das Betriebsvermögen packen oder auch Oldtimer oder sonstige Gegenstände, da auf jeden Fall aufpassen. Dann springen wir in den Bereich der Umsatzsteuer. Da hat uns der Hannes aus Donauwörth ein schönes Urteil mitgebracht, was du uns vorstellen möchtest aus Baden-Württemberg vom FG. Das passt, glaube ich, ganz gut.
Ja, richtig. Mir liegt ein Umsatzsteuerurteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 11.10.2023 vor, welches sich mit der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Umsatzsteuer bei der Installation von auf Dach Photovoltaikanlagen beschäftigt. Kläger war in diesem Fall eine GmbH, welche auf Dach Photovoltaikanlagen vertreibt, die auf Flächendächern von Industriegebäuden installiert wurden. Auf die Installation dieser beauftragte der Kläger Subunternehmer, die ihre Leistungen mit gesondertem Steuerausweis in Rechnung stellten. Der Kläger machte hieraus den Vorsteuerabzug geltend. Die Betriebsprüfung kam allerdings zu dem Ergebnis, dass die Leistungen der Subunternehmer als Bauleistungen anzusehen sind. Hier käme nun § 13b Umsatzsteuer zu tragen, wonach der Kläger dem Subunternehmer die Steuer schulden würde. Die Rechnungen der Subunternehmer hätten nun einen unrichtigen Steuerausweis nach § 14c Umsatzsteuergesetz. Nach Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg ist die Klage allerdings begründet. Steuerschuldner waren nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz die Vorleistenden. Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft ist, anders als vom Finanzamt angenommen, nicht eingetreten. Grundsätzlich schuldet zwar der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer, wenn er ein Unternehmer ist, der Werkslieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, erbringt. So hat allerdings das Subunternehmen keine Bauleistung an Bauwerken erbracht. § 13b Umsatzsteuergesetz definiert den Begriff des Bauwerks tatsächlich nicht. Daher ist im Allgemeinen anzunehmen, dass ein Bauwerk eine unbewegliche, mit dem Erdbogen verbundene Sache darstellt. Das Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg widerlegt damit der niedergelegten Verwaltungsauffassung, wonach Werkslieferungen Photovoltaikanlagen, die an oder auf dem Gebäude installiert werden, stets als Bauleistung im Sinne des § 13b Umsatzsteuergesetz anzusehen sind. Das Finanzgericht Baden-Württemberg schließt sich hier einem BFH-Urteil an, wonach Arbeiten an Betriebsvorrichtungen im Allgemeinen nicht in den Anwendungsbereich des § 13b Umsatzsteuergesetz fallen. Maßgebend für die Rechtsprechung ist der Begriff des Bauwerks. Dieses ist eine unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache. Anlagen, die in das Bauwerk eingebaut wurden, sind nur Bestandteile des Bauwerks. Wenn sie für Konstruktionen, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sind. Das heißt, wenn sie für das Bauwerk selbst eine Funktion haben. Wenn die Anlage dagegen eigenen Zwecken dient, ist sie nicht Bestandteil des Bauwerks. Es bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf das Besprechungsurteil reagieren wird.
Ja, da bleiben wir auf jeden Fall gespannt, da bleiben wir auch dran. Also das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, gerade bei Betriebsvorrichtungen, wenn da Arbeiten dran ausgeführt wurden und dann eventuell hier ein 13b-Sachverhalt argumentiert wird, dann an das Urteil denken. Kommen wir zurück, gehen wir in den Bereich der Erbschaftssteuer. Hier gab es einen gleichlautenden Ländererlass bezüglich des Themas Optionsverschonung. Damals hatte Lisa das Thema schon mal vorgestellt, als das BfH-Urteil kam. Und den gleichlautenden Ländererlass, den stellt uns jetzt die Nastassja vor.
Ja, sehr gerne, Philipp. Also wir haben hier den Erlass vom 23.12.2023 und damit haben wir eine Änderung der bisherigen Verwaltungsauffassung, was den Antrag auf Optionsverschonung bei Erbschaften und Schenkungen angeht. Die Finanzverwaltung schließt sich damit dem von dir bereits erwähnten Urteil, Philipp, an, was Lisa damals vorgestellt hatte, vom 26.07.2022. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass bei Erbschaften und Schenkungen der Steuerpflichtige bei begünstigtem Vermögen zwischen der Anwendung der Regelverschonung und der Optionsverschonung wählen kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Der Gesetzgeber will damit die Übertragung von betrieblichem Vermögen steuerlich begünstigen, um Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmensnachfolgen zu erleichtern. Im Regelfall, wie der Begriff Regelverschonung schon beinhaltet, werden 85% des begünstigten Vermögens steuerfrei gestellt. Hier ist auch kein Antrag notwendig. Beträgt jetzt die sogenannte Verwaltungsvermögensquote, also der Anteil am Vermögen, den unter anderem vermietete Grundstücke oder Freizeit- und Luxusgegenstände oder auch Finanzmittel nach Abzug von Schulden ausmachen, man nennt es das sogenannte schädliche Vermögen, maximal 20%, dann hat der Steuerpflichtige die Möglichkeit, einen Antrag auf Optionsverschonung zu stellen und kann damit sogar eine 100%ige Steuerbefreiung für das begünstigte Vermögen in Anspruch nehmen. Einmal gestellt ist dieser Antrag allerdings unwiderruflich. Fraglich war jetzt bisher, wenn ich gleichzeitig mehrere wirtschaftliche Einheiten übertrage, ob dieser Antrag auf optionale Vollverschonung dann einmal für alle wirtschaftliche Einheiten oder isoliert für jede wirtschaftliche Einheit separat zu stellen war. Was sind jetzt mehrere wirtschaftliche Einheiten? Das können zum Beispiel bei einer Schenkung einfach mehrere KG-Anteile oder auch mehrere Gewerbebetriebe sein. Nach der bisherigen Verwaltungsauffassung konnte der Erwerber nur einen einheitlichen Antrag auf Optionsverschonung für alle wirtschaftlichen Einheiten stellen. So sehen es aktuell auch die Erbschaftssteuerrichtlinien vor. Die Optionsverschonung war dann für diejenigen übertragenen wirtschaftlichen Einheiten zu gewähren, bei denen die eben erwähnte Quote eben die 20%-Quote nicht überschreitet. Wurde sie überschritten, wurde für diese einzelne wirtschaftliche Einheit die Optionsverschonung von 100% verwehrt, aber nicht nur das, auch die Regelverschonung von 85% konnte nicht angewendet werden. Ja, das Vermögen unterlag deshalb in voller Höhe der Erbschaft bzw. der Schenkungssteuer. Sofern jedoch die Verwaltungsquote von 20% bei allen wirtschaftlichen Einheiten überschritten worden ist, ging nach Ansicht der Finanzverwaltung der Antrag auf Optionsverschonung ins Leere und zumindest die Regelverschonung konnte angewendet werden. Man ist also von 100% auf 85% Regelverschonung zurückgefallen und musste nicht das komplette Vermögen der Erbschaft und Schenkungssteuer unterwerfen. Entgegen dieser bisherigen Verwaltungsauffassung hat der BfH mit Urteil vom 26. Juli 2022 entschieden, dass bei einer einheitlichen Schenkung von mehreren wirtschaftlichen Einheiten diese Erklärung jetzt für jede wirtschaftliche Einheit gesondert abzugeben ist. Das heißt also, wenn ich mehrere wirtschaftliche Einheiten schenke, kann ich jetzt sowohl Regelverschonung als auch Optionsverschonung nebeneinander beantragen. Wird also für eine wirtschaftliche Einheit die Optionsverschonung beantragt, dann aber später festgestellt, dass die Verwaltungsvermögensquote von 20% überschritten wurde, beispielsweise auch im Rahmen einer später stattfindenden Betriebsprüfung, dann ist für diese wirtschaftliche Einheit weder die Optionsverschonung noch die Regelverschonung anzuwenden. Man nennt es auch die sogenannte Optionsfalle. Mit dieser Gesetzesauslegung verschärft der BfH jetzt die bisherige Verwaltungspraxis. weil, wie eingangs erwähnt, die Finanzverwaltung bislang ja zumindest die Regelverschonung dann gewährt hat, wenn ich für alle wirtschaftlichen Einheiten diese Quote reise oder auch wenn ich nur eine einzelne wirtschaftliche Einheit übertrage. Mit seinem Urteil widerspricht der BFH also ganz klar der bisherigen Verwaltungsauffassung. Und mit diesem neuen Erlass jetzt aus Dezember 2023 schließt sich die Finanzverwaltung diesen Grundsätzen des BFH an. Das heißt, ein Rückfall in die Regelverschonung, wenn bei allen wirtschaftlichen Einheiten die Verwaltungsquote von 20% überschritten wird oder wenn ich nur eine einzige wirtschaftliche Einheit übertrage, ist zukünftig nicht mehr möglich. Auch die einzuhaltende Mindestlohnsumme, die wurde bislang von der Finanzverwaltung für alle wirtschaftlichen Einheiten einmal komplett berechnet. Auch die ist jetzt für jede wirtschaftliche Einheit separat zu berechnen. Das heißt also, ich kann jetzt zwischen den einzelnen Einheiten nichts, ich sag mal, ausgleichen, wenn ich die Lohnsummen reiße. Der Erlass ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden, auch auf die Rechtslage ab 1. Juli 2016. Da es sich im Ergebnis jetzt um eine Änderung der bisherigen Verwaltungsmeinung handelt, gewährt die Finanzverwaltung aus Vertrauensschutzgründen einen Rückfall auf die Regelverschonung anstelle der Optionsverschonung. Nämlich dann, wenn der Antrag vor dem 25. Januar 2024 gestellt wurde. Das war der Tag der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt. Ebenso kann die Einhaltung der Mindestlohnsumme für alle wirtschaftlichen Einheiten gemeinsam geprüft werden, wenn die Steuer vor diesem Tag entstanden ist. Die Finanzverwaltung will hier Vertrauensschutz gewähren, doch Rechtssicherheit erlangt man dadurch nicht. Wenn eine Behörde diesen Erlass anderweitig auslegt, hält ein Gericht bestimmt immer an den Grundsätzen des BFH fest.
Das ist natürlich eine sehr spannende Thematik und da Achtung und auf jeden Fall aufpassen an alle Steuerpflichtigen, die hier ein Thema haben. Die Optionsfalle ist im Endeffekt noch gefährlicher geworden als vorher. Also hier auf jeden Fall aufpassen, wenn der Antrag nicht vor dem 25.01., wie die Nastassja das gesagt hat, gestellt wurde. Die Frist ist abgelaufen, von daher hier auf jeden Fall, wenn was geplant ist, Achtung und das genauestens prüfen, ob das denn dann Sinn macht, diesen Antrag zu stellen oder eben diese Regelverschonung in Anspruch zu nehmen. Kommen wir von der Erbschaftssteuer zu den Ertragssteuern. Da hat der Hannes uns noch ein Thema mitgebracht. Diesmal aber Finanzgericht Düsseldorf. Was geht's da genau, Hannes?
Genau, Philipp. Ich habe noch ein Urteil vom Finanzgericht Düsseldorf vom 8. Dezember 2021 dabei. Betrifft die Frage, ob der Kläger einen einheitlichen Gewerbebetrieb oder zwei separate Gewerbebetriebe betrieb und ob er daher den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g ESTG über den betriebsbezogenen Höchstbetrag von 200.000 Euro hinaus geltend machen durfte. Der Kläger führte seit 1999 einen Großhandel mit Altmaterialien, der unter dem Namen Recycling lief und auch eine eigene Steuernummer erfasste. Darüber hinaus hat seine Mutter einen Schrotthandel geführt, den der Sohnemann, beziehungsweise in unserem Fall jetzt hier der Kläger, von seiner Mutter fortsetzte und unter Steuernummer 02, sagen wir jetzt einfach mal, fortführte. Nach der Betriebsprüfung stellte die Prüferin fest, dass trotz getrennter Gewerbesteuererklärungen ein einheitlicher Gewerbebetrieb anzunehmen sei. Der Beklagte folgte dieser Auffassung und fasste die Gewinne beider Betriebszweige zusammen. Man muss dazu sagen, dass der Kläger nun in der privaten Einkommensteuererklärung aus diesem einen Gewerbebetrieb wieder zwei Gewerbebetriebe machte, um sich hier den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g ESTG zweimal zu sichern. Man muss sagen, dass der § 7g ESTG sagt, dass Steuerpflichtige für die künftige Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens die mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres vermietet oder in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden, bis zu 50% des voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abzuziehen sind. Der Investitionsabzugsbetrag nach § 7g darf allerdings maximal 200.000 Euro sein. Der Kläger versuchte daraufhin, den Tatbestand des einheitlichen Gewerbebetriebs zu widerlegen. So reichte er diverse Unterlagen ein, wie ein Anlageverzeichnis, das darstellen soll, dass eben zwei Gewerbebetriebe vorliegen oder eben verschiedene Rechnungsblöcke, die darlegen sollen, dass eben zwei Gewerbebetriebe vorliegen. Darüber hinaus vertritt der Kläger die Meinung, dass er zu Lebzeiten seiner Mutter parallel das Recyclinggeschäft führte und hier eine gewisse Konkurrenzsituation zum Schrotthandel vorlag. Das FG hat entschieden, dass die Klage unbegründet ist. Der Investitionsabzugsbetrag nach § 7G ESTG ist lediglich bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 Euro abzugsfähig. Relevante Merkmale, die für einen einheitlichen Gewerbebetrieb sprechen, sind insbesondere die Gleichartigkeit der Betätigung, die Möglichkeit einer Ergänzung der verschiedenen Tätigkeiten sowie die räumliche Nähe der Betriebe. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, ob eine gesonderte Verwaltung und Geschäftsführung, eine selbstständige Organisation, ein eigenes Rechnungswesen, eigene Arbeitnehmer und eigenes Anlagevermögen gegeben sind. Ein einheitlicher Gewerbebetrieb liegt vor, wenn unter Berücksichtigung der vorgenannten Merkmale im Rahmen einer Gesamtwürdigung ein wirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Zusammenhang zwischen den Betätigungen besteht. Nach diesen Grundsätzen erkennt der Senat bei Abwägung aller Umstände einen einheitlichen Gewerbebetrieb an. Vorliegend stehen die Tätigkeitsfelder Recycling und Schrotthandel im engen räumlichen Zusammenhang, da diese an derselben Adresse ausgeführt werden. Die ausgeübten Tätigkeiten sind auch im Wesentlichen gleichartig. Gewerbliche Tätigkeiten sind nicht nur dann gleichartig, wenn sie im gleichen Gewerbezweig ausgeübt werden, sondern auch dann, wenn sie sich zwar unterscheiden, aber einander ergänzen. Darüber hinaus erkennt der Senat einen starken organisatorischen Zusammenhang, vor allem hinsichtlich der Rechnungsbögen. So sind im Rechnungskopf die gleichen Telefonnummern, Faxnummern sowie der Name der Kläger an sich identisch. Es bleibt abzuwarten, wie hier der BFH entscheiden wird. Dieses Verfahren ist derzeit anhängig.
Das beobachten wir natürlich noch weiterhin. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mal so einen Blick in die Vergangenheit schweifen lasse, in die Betriebsprüfung, das wird sich auch der eine oder andere Betriebsprüfer hinter die Ohren schreiben, das Urteil. Von daher, das wird die Steuerpflichtigen wahrscheinlich noch ein bisschen länger verfolgen. Deshalb das Urteil im Hinterkopf behalten und versuchen dann natürlich hier eine strikte Trennung vorzunehmen, dass eben ja die Argumentation vom Finanzamt, dass da ein einheitlicher Betrieb vorliegt, entsprechend erschwert wird und dass man dann auch in den Genuss von mehreren Investitionsabzugsbeträgen kommt. Dann verlassen wir den Bereich des nationalen Ertragssteuerrechts und gehen in das internationale Ertragssteuerrecht. Da hat uns die Nastassja ein Thema mitgebracht. Hier gab es ein Urteil vom Finanzgericht in Rheinland-Pfalz. Hier geht es um Fremdüblichkeit von konzerninternen grenzüberschreitenden Garantie- und Patronatserklärungen.
Ja, das Urteil vom 16. August 2023 ist sozusagen die Folgeentscheidung, was viele als das Hornbach-Baumarkt-EuGH-Urteil vom 31. Mai 2018 kennen, was die Europarechtskonformität des § 1 ASTG angeht. Im konkreten Fall, aus dem Streitjahr 2003 tatsächlich schon, hat eine inländische Konzernmuttergesellschaft ihren ausländischen Tochtergesellschaften, welche sowohl in der EU als auch im Drittland belegen waren, unentgeltlich Patronatserklärungen erteilt. Das Finanzamt hat die Einkünfte der inländischen Muttergesellschaft dann um fiktive Haftungsvergütungen unter Berufung auf § 1 Absatz 1 ASTG erhöht. Ein fremder Dritter hätte schließlich auf eine Haftungsvergütung als Kompensation für die Übernahme derartiger Garantien bestanden. Das FG Rheinland-Pfalz hat daraufhin dem EuGH die Frage vorgelegt, ob diese Hinzurechnung der fiktiven Haftungsvergütungen wegen einer möglichen Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Sachverhalten gegen Unionsrecht verstoße. Denn bei einem rein inländischen Sachverhalt ist § 1 ASTG nicht anwendbar. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 31. Mai 2018 § 1 ASTG grundsätzlich einmal als unionsrechtskonform angesehen. Der Steuerpflichtige muss allerdings die Möglichkeit haben, wirtschaftliche Gründe vorbringen zu dürfen, die derartige fremdunübliche Bedingungen im Konzern rechtfertigen. Die Finanzverwaltung hat dann darauf reagiert und das Urteil sehr restriktiv ausgelegt. Die Gegenbeweismöglichkeit bestehe ausschließlich für sanierungsbedingte Maßnahmen und auch nur für EU-Staaten und keine Drittstaaten. Jetzt hat sich das FG Rheinland-Pfalz in seiner Folgeentscheidung vom 16. August intensiv mit diesen genannten wirtschaftlichen Gründen auseinandergesetzt. Wirtschaftliche Gründe im Sinne der EuGH-Rechtsprechung seien demnach außersteuerliche Gründe. Ja, das heißt zum Beispiel Gründe, die nicht im Zusammenhang mit steuerlichen Motiven stehen. Und § 1 ASTG räumt dem Steuerpflichtigen eben keine solche Möglichkeit ein, derartige wirtschaftliche Gründe für die Abweichung vom Fremdvergleichsgrundsatz mit nahestehenden Personen im EU-Ausland nachzuweisen. Ein solcher Nachweis muss aber möglich sein, wenn echte wirtschaftliche Gründe vorliegen, die die fremdunüblichen Bedingungen rechtfertigen. Wenn der Steuerpflichtige dann den Nachweis vorlegen kann, dann bedeutet es aber auch nicht automatisch, dass § 1 ASTG nicht mehr anwendbar ist. Vielmehr ist nach Ansicht des FG im Rahmen einer Art Verhältnismäßigkeitsprüfung in einem nächsten Schritt die Qualität dieser angeführten wirtschaftlichen Gründe zu prüfen und zusätzlich müssen diese von einem gewissen Gewicht sein. Im konkreten Streitfall haben die aufgeführten wirtschaftlichen Gründe das FG überzeugt und eine Einkünftekorrektur im Inland nach § 1 AStG wurde vom FG zumindest für die EU-Tochtergesellschaften als unverhältnismäßig eingestuft und musste rückgängig gemacht werden. Bei den Drittstaaten-Tochtergesellschaften hat das FG keine Verletzung gegen Unionsrecht gesehen. Für Drittstaatenfälle kann man sich nicht auf die Niederlassungsfreiheit berufen. Die fremdunüblichen Bedingungen im Konzern können also gerechtfertigt sein, wenn die deutsche Muttergesellschaft nachweisen kann, dass sie, ich sag mal, auch etwas davon hat. Nämlich, wie es im vorliegenden Fall der Fall war, dass die unentgeltlich gewährte Patronatserklärung einer Expansionsstrategie der ausländischen Tochtergesellschaft gedient hat und deren wirtschaftlicher Erfolg der Muttergesellschaft schließlich langfristig in Form zum Beispiel von Ausschüttungen ebenfalls zugutekommt. Was ist so ein bisschen das Takeaway von dem Ganzen? Das Urteil bedeutet eine Einschränkung des grundsätzlichen Fremdvergleichsgrundsatzes, wie man ihn aus § 1 AStG kennt. Indem jetzt dem Steuerpflichtigen eingeräumt wird, wirtschaftliche Gründe darzulegen, die fremdunübliche Verrechnungspreise im Konzern rechtfertigen können, ohne dass es direkt zu einer Einkünftekorrektur im Inland auf Basis von § 1 AStG kommt. Die Entscheidung des FG dürfte er auch für andere Fälle wie zum Beispiel Nutzungseinlagen, zum Beispiel bei zinsgünstigen Darlehen, relevant sein. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der BFH den Ausführungen des FG folgen wird. Die Revision ist derzeit beim BFH anhängig. In vergleichbaren Fällen sollten die Steuerpflichtigen also unbedingt die Verfahren offen halten.
Perfekt. Besten Dank für die Zusammenfassung. Genau, die Aktenzeichen etc. und das eingängige Verfahren, das werden wir auf jeden Fall noch in die Shownotes packen, dass Sie da auch direkt den Bezug dann zum BFH-Urteil bzw. zum BFH-Verfahren dann haben. Wie gesagt, hier, falls Sie schon betroffen sind und hier ein BP-Thema eventuell anhängig ist, versuchen sich ans Verfahren dran zu hängen. Und ansonsten hier gilt natürlich Dokumentation, 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 dass man entsprechend diese wirtschaftlichen Gründe sauber dokumentiert, dass man da jederzeit drauf zurückgreifen kann. Kommen wir dann direkt zum nächsten Thema. Das wäre dann Pillar 1. Hier gab es gestern, also wie gesagt vorhin, Stand 21.02. haben wir jetzt die Aufnahme. Gestern, 20.02. kam eine Veröffentlichung von der OECD bzw. von der G20, Inclusive Framework on BEPS. Hier gab es einen Bericht, der relativ umfangreich ist und hier ja, kommt jetzt wieder ein bisschen Bewegung rein, was Pillar 1 angeht. Hier wurde ein Bericht veröffentlicht, der zielt darauf ab, die Verrechnungspreisstreitigkeiten in Bezug auf grundlegende Marketing- und Vertriebsvereinbarungen beizulegen, die für die Steuerverwaltung administrative Herausforderungen mit sich bringen und zu einem Befolgungsaufwand für die Steuerpflichtigen führen können. Das ist insoweit sehr erfreulich, weil hier natürlich dann Vereinfachungen für den Steuerpflichtigen zu erwarten sind, wenn sie dann von Pillar 1 betroffen sind. Und ich habe mal so ein paar Punkte mitgebracht, die aus dem Bericht hervorzuheben sind. Hier werden nämlich jetzt zwei Umsetzungsoptionen für Länder und Gebiete vorgestellt, die sich dann ab Januar 2025 für den vereinfachten und gestrafften Ansatz, der eben in dem Bericht beschrieben wird, entscheiden wollen. Und weiterhin werden hier Umstände beschrieben, unter denen ein Händler bestimmte Tätigkeiten außerhalb des Vertriebs ausüben darf. Also hier wird als Beispiel aufgeführt, zum Beispiel die Herstellung. Dann werden noch weitere Beispiele gemacht, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man denn in diesem Gebiet tätig ist und eventuell hier unter den Anwendungsbereich fällt, dass man hier schon mal einen Blick reingeworfen hat, bevor die Regelung dann entsprechend umgesetzt wird und dann zur Anwendung kommt. Was auch drin ist in dem Bericht, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Preisgestaltung der Transaktion berechtigter Vertriebspartner im Rahmen des vereinfachten und gestrafften Ansatzes, der, wie gesagt, in dem Bericht beschrieben wird und wobei auch die Branche, die Betriebskosten, Vermögenswerte, Vertriebshändler etc. berücksichtigt werden. Also es ist ein sehr ausführliches Schreiben, der hier ein bisschen Hilfestellung gibt und auf den man sich dann entsprechend auch vorbereiten kann. Insoweit sehr erfreulich für die Steuerpflichtigen. Wie gesagt, er ist gestern rausgekommen. Wir hatten jetzt noch nicht so lange Möglichkeit, uns mit dem Bericht dann zu beschäftigen. Insofern hier auf jeden Fall die Empfehlung, mal einen Blick reinzuwerfen, wenn man denn vermutlich von Pillar 1 betroffen sein wird. Das sollte auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht sein, die da gestern veröffentlicht wurde. Dann würde ich das Thema Pillar 1 abschließen. Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Worte, und zwar Nastassja und Italien. Du hast uns noch was aus Italien mitgebracht.
Ja, um konkret zu sein, ein Sag uns, wie viel Steuern du zahlen willst und das Finanzamt verschont dich vor Kontrollen. So ähnlich lautet aktuell das ultimative Angebot der italienischen Regierung an den harten Kern der Steuerhinterzieher in Italien. Unter dem Namen der Steuerstrategie Fisco Amico, das freundschaftliche Finanzamt. Es gilt für 2 Jahre und soll verlängerbar sein. Dahinter steht letztendlich eine inständige Bitte. Hauptsache, ihr meldet euch beim nächsten Finanzamt, dann lassen wir euch in Ruhe. Über dieses ja erhitzige Angebot diskutiert aktuell das ganze Land. Italien ist nicht nur EU-Spitzenreiter bei der Steuerhinterziehung, es schlägt sich auch mit einem völlig undurchsichtigen und ineffizienten Steuersystem herum. Die Einkommensteuer ist wie ein riesiger Schweizer Käse voller Löcher, sagte einst ein Finanzprofessor über das italienische Steuersystem. Auf jeden Einkommensteuerzahler, der dem Finanzamt mindestens 1 Euro überweist, kommen wohl 2 Beitragszahler, die gar nichts abführen. 42% der Steuerpflichtigen in Italien tragen 91% des Gesamtaufkommens. Also das scheint wirklich ein größeres Problem zu sein. Und ja, seit Wochen beherrscht jetzt diese Kampagne den Politikbetrieb südlich der Alpen. Zwischen bei uns ständig andauernden Diskussionen um Steuererleichterungen ist das jetzt mal ein ganz neuer Ansatz. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht.
Da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob das zum Erfolg führen wird. Finanza Amico, oder wie du es genannt hast, das finde ich ganz, ganz spannend und ganz nett. Mal schauen, ob die Deutschen sich hier eine Scheibe von abschneiden. Aber ich würde eher erwarten, bei uns läuft es ja relativ rund, wenn wir so in die Finanzverwaltung blicken. Die treiben ja doch dann relativ viel ein und sind da auch sehr ungeduldig, was die Steuerzahlungen angeht. Von daher, das wird bei uns wahrscheinlich nicht kommen. Aber mal schauen, was dann in Italien passiert. Von dem ulkigen Thema in Anführungszeichen gehen wir zum nächsten ulkigen Thema. Die Nathalie hat uns nämlich den Steuerknüppel des Monats mitgebracht. Und hier geht es um nicht so schönes Thema. Es geht um den Tod von einem Geschäftsinhaber. Aber das Thema an sich ist dann doch wiederum ganz witzig.
Ja, es geht um einen tödlichen Steuerknüppel quasi. Und zwar um die Zulässigkeit der Außenprüfung nach dem Paragraphen 193 Absatz 1 der Abgabenordnung. Und zwar geklagt hatten 2 Söhne vor dem hessischen Finanzgericht, die jeweils Miterbe nach ihrem verstorbenen Vater geworden waren. Der Vater betrieb bis zu seinem Tod ein Bauunternehmen. Der Betrieb wurde von den Söhnen nicht weitergeführt. Das beklagte Finanzamt ordnete dennoch eine Betriebsprüfung für mehrere zurückliegende Jahre an. Die Söhne waren der Auffassung, dass eine Betriebsprüfung nur erfolgen dürfe, solange der Inhaber selbst Auskünfte zu der betrieblichen Tätigkeit geben könne und der Betrieb noch existiere. Eine Betriebsprüfung nach dem Tod des Betriebsinhabers sei daher unzulässig. Und der 8. Senat des Hessischen Finanzgerichts wies die Klage ab. Datum vom Urteil ist der 10. Mai 2023. Die Begründung sahen wie folgt aus. Die Regelung des Paragraphen 193 der Abgabenordnung ist aus Gleichheitsgründen notwendig, um bei den Gewerbetreibenden die Richtigkeit der Buchführung und damit im Ergebnis die selbst ermittelte Höhe der Steuern zu überprüfen, also genau das Konträre eben zu unserem Nachbarland Italien. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass im Regelfall zurückliegende Jahre geprüft würden und der 193 kann daher nur so verstanden werden, dass der Betrieb in dem Zeitraum, der überprüft werden soll, existiert hat. Eine spätere Betriebseinstellung ist daher unmaßgeblich, da im Erbfall alle Rechte und auch alle Pflichten auf den oder die Erben übergehen. Eine Außenprüfung muss daher auch von denjenigen geduldet werden, die den Betrieb nie selbst geführt haben. Mögliche Schwierigkeiten in Bezug darauf, dass bestimmte Auskünfte nicht oder Unterlagen nicht vorgelegt werden können, sind bei der Frage der Zulässigkeit einer Außenprüfung zu berücksichtigen. Auch ist irrelevant, ob bezüglich älterer Besteuerungszeiträume noch Einspruchs- oder Klageverfahren anhängig sind, da jedes Jahr für sich allein betrachtet werden muss. Das ist die sogenannte Abschnittsbesteuerung, die ja auch oftmals von der Finanzverwaltung angeführt wird. Daher können wir zusammenfassen, dass der Tod nicht vor dem Finanzamt schützt. So könnte man den Paragraphen 193 der Abgabenordnung interpretieren. Hinzuweisen ist, dass gegen das Urteil eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BfH eingelegt worden ist.
Genau, das beobachten wir auf jeden Fall weiterhin, wenn es da irgendwie was Neues gibt oder sich das doch nochmal ändern sollte. Aber ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Benjamin Franklin. Der hat damals gesagt, in dieser Welt gibt es nichts Sicheres als den Tod und die Steuern. Und ich glaube, damit hat er mehr als recht behalten. An dem Pauseneinblender haben Sie es gehört. Der fachliche Teil ist jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt noch die Statistik des Monats, bevor dann die Verabschiedung kommt. Wir haben hier eine Statistik mitgebracht, die jetzt relativ aktuell veröffentlicht wurde. Und zwar geht es um den Bierkonsum in Deutschland bzw. den Bierabsatz in Deutschland im Jahr 2023. Und was muss man sagen? Also die Brauereien und die Bierhersteller, die sprechen von einem rabenschwarzen Jahr 2023. Klar, es war keine WM, es war keine EM. Die Basketball-Weltmeisterschaft, die hat zwar stattgefunden, aber ich glaube, das hat nicht zu Public Viewings mit erhöhtem Bierkonsum geführt. Es wurden insgesamt 8,4 Milliarden Liter abgesetzt und das sind rund 4,5% weniger als 2022. Wenn man sich die Entwicklung mal über die letzten 10 bis 20 Jahre anschaut, also 25,3% im Vergleich zu vor 20 Jahren und 11,5% weniger im Vergleich zu vor 10 Jahren. Das nimmt immer weiter ab. Klar, wir hatten so die Vermutung, es werden andere Sachen getrunken. Aperol Spritz war zum Beispiel heute kurz in der Mittagspause genannt worden. Scheinbar trifft das auf besseren oder auf mehr Geschmäcker mittlerweile als das Bier. Deshalb, es wird immer weniger, aber wir schauen mal, wie das jetzt im EM-Jahr 2024 ausfallen wird. Wir haben ja die EM im eigenen Land und vielleicht erwartet uns ja ein schöner, warmer Sommer mit einem Sommermärchen. Und damit wir auch einen steuerlichen Bezug irgendwie hinkriegen mit der Statistik des Monats, die Biersteuer wird sich damit für 2023 wahrscheinlich auch wieder so auf einen Betrag von 600 Millionen Euro belaufen. Da wird sich unser Christian Lindner, unser Finanzminister, entsprechend freuen. Ja, das war die Statistik des Monats. Das war unser Tax-Update für den Monat März 2024. Und ich bedanke mich natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder dabei waren und hier auch wieder Feedback gegeben haben. Freut uns natürlich sehr, dass das Tax-Update immer gut ankommt und dass Sie entsprechend auch aufmerksam zuhören. Also Feedback ist natürlich jederzeit willkommen. Wir packen auch die Adresse nochmal in die Shownotes. Da können Sie sich jederzeit gerne melden, wenn Sie Anliegen haben. Und bevor ich dann die Runde beschließe, bedanke ich mich noch bei meinen Mitstreitern oder Mitsprechern. Da fange ich an bei der Nathalie. Schön, dass du wieder dabei warst.
Vielen Dank, Philipp.
Sehr gerne. Und natürlich auch Nastassja, dir Dankeschön und eine gute Rückreise nach München. Schön, dass du dabei warst.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Ja, und zu guter Letzt bedanke ich mich natürlich bei dir, Hannes, dass du dabei warst.
Danke dir, Philipp.
Ja, schön, dass du den Weg angetreten hast und ich wünsche dir eine gute Rückreise nach Donauwörth, wo die Wörnitz in die Donau fließt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Exakt, ja, ist richtig.
Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden und ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten im April 2024, wenn es dann wieder heißt, das ist Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöner und Partner.